do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und mir virtuell gegenüber sitzt heute ausnahmsweise nicht Julius Schubert. Der befindet sich gerade irgendwo in den Lüften, glaube ich, auf dem Rückweg von Los Angeles nach Deutschland im wohlverdienten Urlaub, der liebe Julius. Seine Stimme werdet ihr heute also vermissen. Aber dafür habe ich mir hochklassigen, hochkarätigen Ersatz reingeholt. Ein geschätzter Kollege, sowohl vom Got Next Magazine als auch mit seinem Podcast Jeden Tag NBA. Ja, eine feste Säule der deutschen NBA-Bubble. Die meisten von euch werden ihn schon kennen. Julius und ich haben jeweils das Licht der Podcast-Welt erblickt in seinem Podcast bei Jeden Tag NBA. Die Rede ist natürlich von Jonathan Walker. Herzlich willkommen und danke, dass du für den lieben Julius einspringst heute.
Hey Lorenzo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich hier, mein Gastdebüt bei euch im Double Step Back Pod zu machen und den Julius hier zu vertreten, so gut ich das kann.
So sieht's aus. Und der Anlass dafür ist ein Crossover-Event, Home and Home, Double Step Back / Jeden Tag NBA. Wir sprechen über die All-Stars. Anlass ist, in dieser Woche geht das All-Star-Voting zu Ende, nämlich am Samstag, beziehungsweise früher Sonntagmorgen deutscher Zeit. Ja. Und das war für uns der Anlass. Wir wollten uns einfach mal anschauen, wen hätten wir denn gerade in unseren All-Star-Teams? Das haben wir bereits getan für die Eastern Conference, nämlich bei Jonathan im Podcast, bei Jeden Tag NBA. Das war für euch Hörer, wenn ihr direkt am Donnerstag die Folge hört, war das gestern. Also diese Folge über die Eastern Conference All-Stars gibt es schon, wird natürlich verlinkt. Große Empfehlung, da reinzuhören. Und jetzt quasi der zweite Teil einer Idee, die uns geklaut wurde von Zach Lowe und Bill Simmons, wie wir letzte Woche festgestellt haben. Kurz nachdem wir darüber gesprochen haben, sowas mal zu machen als Julius Urlaubsvertretungsprogramm sozusagen, haben dann Bill Simmons und Zach Lowe, dreist wie sie sind, genau das gleiche Format quasi rausgehauen in ihren Podcasts. Wir machen das trotzdem. All-Star ist immer ein spannendes Thema, sich darüber Gedanken zu machen, wer denn gerade die würdigsten Kandidaten sind. Wir haben bei dir, Jonathan, im Podcast auch etwas tiefer erklärt und sind ein bisschen darauf eingegangen, was so unsere Kriterien sind. Deswegen würden wir an der Stelle das jetzt nicht nochmal wiederholen. Wie gesagt, große Empfehlung, einfach da reinhören. Da hört ihr dann, bevor es zu den Spielern geht, bevor es ins Eingemachte geht, hört ihr etwas mehr zu den Kriterien. Ich würde sagen, heute starten wir einfach rein mit den West-All-Stars. Mir persönlich, wir haben gerade schon im Off kurz drüber gesprochen, mir persönlich ist es ein bisschen leichter gefallen als im Osten, aber es gibt natürlich trotzdem Grenzfälle, Wackelkandidaten und so weiter und so fort. Ich bin sehr gespannt. Im Osten waren wir uns überraschend einig. Wir hatten 11 von 12 gleiche Spieler. Mhm. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt in der Western Conference auch so sein wird. Ich habe Bock, ich hoffe ihr auch. Und bevor es dazu kommt, steigen wir aber wie gewohnt ein mit unseren Headlines. Bei uns hat es gerade geklingelt, die Post war da und ich musste mal schnell runterrennen und in den vierten Stock wieder hoch. Deswegen ganz transparent hier, ich bin ein bisschen außer Atem. Jonathan, steig doch du einfach mit deiner Headline an. Was hast du uns mitgebracht?
Ja, sehr gerne. Meine Headline ist, wir sehen diese ganzen offensiven Explosionen auf individueller Ebene, aber auch auf Teamebene, weil die Defense schlechter ist als früher und dass das Bullshit ist aus meiner Sicht. Das ist viel zu kurz gedacht und man kann meiner Meinung nach eigentlich auch nicht zu dem Schluss kommen, wenn man sich ein bisschen näher mit NBA Basketball beschäftigt und sich auch anschaut, was NBA Defenses heutzutage alles machen, um diese Scoring-Explosion eben versuchen zu verhindern. Was einfach extrem, extrem schwierig ist und auch viel schwieriger als früher, weil wir viel mehr offensives Talent in der Liga haben und viel mehr Skills und viel mehr Shooting, dadurch auch viel mehr Spacing. Die Spieler sind fitter und einfach besser, sorry, liebe NBA 90s Nostalgiker oder so, oder 2000s, als wir diese Defensivschlachten hatten zwischen Pistons und Pacers oder den 90er Knicks, Bulls. Die Offenses sind einfach besser als früher und die Defenses sind auch besser, aber good Offense schlägt good Defense, wie man so schön sagt. Und deswegen sehen wir hier mehr Punkte pro Spiel von einzelnen Spielern. Wir sehen öfter 40-Punkte-Spiele von einzelnen Spielern, 50-Punkte-Spiele von einzelnen Spielern. Wir sehen 71 Punkte von Donovan Mitchell, 60 Punkte, Triple-Double von Luka Doncic, weil diese Typen einfach krass, krass, krass gute Basketballer sind und nicht, weil die Defenses schlechter sind oder weil die NBA-Spieler keinen Bock haben, in der Regular Season zu verteidigen oder weil die schlecht gecoacht sind. Nein, die Defenses sind besser und die Offenses, aber auch und die Offenses halt in so einem Maß besser, dass wir sowas halt öfter sehen.
Amen. Ich bin wieder etwas zu Atem gekommen. Aber ja, wunderbar. Kann ich nur unterschreiben. Ich glaube, sobald man sich beginnt, etwas eingehender damit zu beschäftigen und sich anzugucken, wie denn diese Teams aktuell gerade aufgestellt sind, wird es einfach, also wie krass das Talentlevel ist, das wir gerade in der Liga haben. Sowohl an der Spitze als auch in der Breite. Du hast einfach, wenn du dir die durchschnittliche Five-Man-Lineup der NBA anschaust, dann sind da halt einfach nicht so wie früher in den 90ern und auch noch in den 2000ern. Dre Vogt sagt immer so schön, früher standen mal irgendwie noch zwei Blinde mit auf dem Feld. Ja. Das hast du halt heutzutage nicht mehr. Also natürlich gibt es ab und zu mal einen Non-Shooter oder so, aber viel seltener. Spieler sind solider ausgebildet, haben ein diverseres Skillset. Und wie du sagst, die Superstars an der Spitze sind unaufhaltsam. Die Offensivsysteme werden immer ausgeklügelter. Die Spacing-Revolution hat das alles auf eine komplett neue Ebene gehoben, was einfach Platz und Möglichkeiten angeht. Und deswegen, ja, freut mich, dass du das so deutlich formulierst. Du bist da ja auch ein guter Kandidat dafür, weil im Gegensatz zu Julius und mir hast du ja auch schon in den 2000ern die NBA intensiv verfolgt und verfolgen können. Expose dich jetzt hier ein bisschen, aber du bist ein paar Tage älter als wir beide. Deswegen bist du jemand, der das auch noch mal etwas besser beurteilen kann als jetzt ich zum Beispiel.
Ja, ich bin in den 80ern noch geboren, 88er Jahrgang. Und habe den frühen 2000ern dann angefangen, mich intensiv mit NBA-Basketball zu beschäftigen. Das ging damals natürlich noch nicht auf dem Level wie heute, was auch ein Grund ist, wieso man da so ein bisschen ein verklärtes Bild hat von früher. Ich hatte damals Premiere Sport, da kamen zwei NBA-Spiele pro Woche und dann gab es noch so einstündige Zusammenfassungen, wovon aber gefühlt die Hälfte Werbung war auf DSF donnerstags. Ich glaube ganz am Anfang sogar noch zweimal die Woche, dienstags und donnerstags, wenn mich nicht alles täuscht. Ist ja auch egal, auf jeden Fall, man konnte halt so zwei, drei, maximal vier Spiele pro Woche sehen. Das schaue ich halt heute an einem durchschnittlichen Tag über einen League Pass. Also man kann natürlich auch viel mehr sehen als früher in den 90ern. Da war es in Deutschland ja ganz schwierig. Und selbst in den USA gab es ja noch keinen League Pass. Und man konnte ja eigentlich nur die lokalen Spiele schauen und was halt im National TV gezeigt wurde. Und festgesetzt haben sich, glaube ich, in den Erinnerungen der meisten Nostalgiker, die sagen, ja, früher war die Defense so viel geiler und härter, halt so diese Klassiker-Serien, Bulls, Pistons, Bulls, Knicks und so. Aber das sind halt einzelne Serien gewesen. In der Regular Season wurde in den 90ern, vor allem auch in den 80ern, sehr wenig verteidigt. Das wiederholen NBA-Historiker, die sich das damals schon angeschaut haben und die auch heute noch Spiele von damals analysieren, wie Ben Taylor oder Bill Simmons. Die wiederholen das oft genug, wenn man es mir jetzt nicht glaubt. Und defensive Schemes und Systeme sind einfach so viel komplexer geworden. Es wird der ganzen Sache einfach überhaupt nicht gerecht, wenn man sagt, die Defenses sind jetzt schlechter als früher. Was Defenses alles versuchen, wie das Pick-and-Roll verteidigt werden muss, was heute auch viel, 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 viel öfter gelaufen wird als früher noch. Es gibt halt so viel mehr Shooting und Spacing, wie du gerade auch nochmal gesagt hast, als früher, weil es viel mehr Shooter gibt. Es hat einfach eine Weile gedauert nach der Einführung der Dreierlinie, bis genug Spieler mit dieser Dreilinie und auch Coaches, die das gefördert haben, aufgewachsen sind und dann halt vielleicht auch noch Steph gesehen haben in ihrer Jugend und die jetzt in der Liga sind und alle so sein wollen wie Steph und dann im Dreier gearbeitet haben und auf der Dribble-Dreier nehmen können, so verteidigt werden müssen und dann ist auf einmal die Zone ständig viel, viel freier als früher und trotzdem haben die Defenses heute mehr Möglichkeiten als früher, weil zum Beispiel bis 2001 war es, glaube ich, keine Zonenverteidigung erlaubt war, das gab die Illegal Defense Rule, deswegen durften die Defenses früher viele Sachen, was Help Defense angeht, überhaupt nicht machen, was sie heute dürfen und trotzdem sind die Offenses halt heute so viel besser als früher, dass sie trotzdem halt öfter mehr Punkte machen, dass Einzelspieler öfter mehr Punkte machen als früher und dadurch entsteht halt dieser falsche Eindruck bei manchen NBA-Fans, meistens dann wahrscheinlich Casual-Fans. Man kann natürlich sagen, ich fand es früher besser, gar keine Frage, das lasse ich jedem offen, aber man kann nicht sagen, dass die Defenses früher schlechter waren. Das ist einfach faktisch falsch analysiert, wenn man überhaupt das analysiert hat in dem Fall.
Sehr schön auf den Punkt gebracht. Das ist, glaube ich, eine Diskussion, die ich zum Beispiel auch aus dem Fußball kenne oder die generell in Sportarten einfach häufig geführt wird. Die NBA ist ja nicht nur eine, also die Basketball an sich, aber vor allem die NBA ist ja nicht nur eine Sportart, sondern inzwischen eine Branche, in die Milliardensummen reingepumpt werden. Das wäre ja beunruhigend, wenn sich dieser Sport nicht weiterentwickeln würde und komplexer werden würde und hochkarätiger werden würde. Und deswegen, ja, danke dafür, danke für die Headline, für diese, dieses Thema, das natürlich gerade in aller Munde ist durch die Scoring-Explosion. Meine Headline ist etwas simpler, etwas funfactiger. Meine Headline ist Iron Man Mikal Bridges. Der eine oder andere von euch wird es vielleicht sogar schon länger wissen als ich. Mir ist es neulich erst untergekommen. Bei einem Suns-Spiel, ich glaube gegen die Knicks haben sie gespielt und da wurde es im Broadcast irgendwie erwähnt. Mikal Bridges kam 2018 in die NBA und hat seitdem kein einziges NBA-Spiel verpasst.
Oh ja.
Bridges hat bislang 354 von 354 möglichen Partien absolviert. Das allein ist in einer Ära von Load-Management und Vorsichtigkeit bei Verletzungen aufgrund von medizinischen Fortschritten und so weiter schon krass genug. Es geht aber noch weiter. Schon bevor Mikal Bridges in die NBA kam, hat er alle 116 möglichen Spiele am Villanova College absolviert. Das macht also insgesamt jetzt 470 Basketballspiele am Stück, die Mikal Bridges absolviert hat. Das letzte Spiel, das er verpasste, war in seinem Junior Year an der High School. Und selbst da gibt es die Geschichte, dass er krank war und quasi von seinem Coach dazu verdonnert werden musste, zu Hause zu bleiben, sonst hätte er spielen wollen. Also ja, irgendwie, das hat einfach komplett mein Gehirn auseinandergenommen, als ich das gelesen habe. Es schien mir so unvorstellbar zu sein. Du als Phoenix Suns-Fan wirst das wahrscheinlich schon eine Weile auf dem Schirm haben, nehme ich an.
Ja, das war unter Suns-Fans irgendwann wahrscheinlich Ende der Sophomore-Season oder irgendwann in der dritten Saison schon Thema. So, hey, Mikal Bridges hat noch nie ein Spiel verpasst. Weil man sieht es ja mittlerweile selten, dass Spieler alle 82 Spiele machen und dann auch noch zwei Saisons in Folge oder drei oder vier. Klar, das ist schon, habe ich schon seit einer Weile auf dem Schirm. Da gab es ja immer mal wieder so vereinzelte Fälle, weil wenn man dann mal so ein paar Jahre in Folge hat, dann ist es den Spielern ja auch irgendwann wichtig und dann sagen die auch, selbst wenn die Starter mal geschont werden sollen, so hey Coach, darf ich nicht trotzdem ein paar Minuten spielen, so sonst ist meine Streak hier zu Ende. Und so ist bei Mikal Bridges halt mittlerweile auch, weil die Suns haben ja letzte Saison dann zum Beispiel auch schon mal ein, zwei Spiele die Starter gerestet und Mikal Bridges darf dann halt trotzdem wenigstens ein paar Minuten spielen, damit diese Streak halt am Leben bleibt. Und ja, spätestens da hat es, glaube ich, jeder Suns-Fan dann auch mitbekommen. Und auf der anderen Seite ist er einfach extrem durable. Er ist einfach nie verletzt. Wenn er mal umknickt oder so, dann steht er einfach auf und spielt weiter oder setzt das restliche Spiel aus und ist dann beim nächsten wieder am Start. Also er hat einfach einen sehr stabilen Körper und das ist einfach, was den Impact angeht, auch super, super wichtig, weil du kannst diesen Einfluss aufs Spiel natürlich nur haben, den Bridges natürlich am defensiven und am offensiven Ende hat, wenn du spielst. Und bei einem Rollenspieler, der eh schon einen geilen Deal hat, macht ihn das halt noch wertvoller, weil er einfach immer am Start ist. Und deswegen mag ich Mikal Bridges auch als Suns-Fan extrem gerne.
Ja, einfach der Wahnsinn, diese Zahlen. Also wie gesagt, 354 NBA-Spiele ohne Ausnahme absolviert. Falls ihr euch jetzt fragt, ob er damit irgendwie rekordverdächtig unterwegs ist, leider klares und deutliches Nein, aber er ist inzwischen zumindest auf Platz 3 im historischen Vergleich, was das angeht, NBA-Spiele am Stück zu absolvieren. Auf Platz 2 Randy Smith, von dem ich ehrlicherweise noch nie gehört habe, der in den 70ern und Anfang der 80er Jahre einige Saisons auf dem Buckel hatte. Der hat von seinen 976 NBA-Spielen hat er 906 am Stück absolviert. Und der ganz einsame Rekordhalter, und ich befürchte, da wird auch Mikal Bridges nicht rankommen, AC Green, ehemaliger Lakers-Spieler mit 1192 NBA-Spielen am Stück. Man muss dazu sagen, in der damaligen Ära oder auch ja quasi bis vor Beginn dieser Load-Management-Ära, die wir jetzt in den letzten 10, 15 Jahren haben, ist das nicht so außergewöhnlich gewesen, aber trotzdem 1190, come on, das ist schon echt verrückt. Da hat Mikal Bridges also noch ein bisschen was vor sich, wenn er diesen Rekord knacken möchte. Die Frage, die wir uns heute unter anderem stellen, hat er denn auch noch was vor sich, was seine erste All-Star-Nominierung angeht. Die Überleitung habe ich mir ehrlicherweise relativ spontan überlegt, weil mir gerade erst gekommen ist, dass ja das ja eine schöne Überleitung sein könnte. Dementsprechend wackelig war sie vermutlich. Wir reden über die Western Conference All-Stars, wie angekündigt. Ob wir Mikal Bridges da dabei haben oder nicht, das werden wir jetzt sehen.
Ich wollte es gerade schon spoilern, aber das mache ich jetzt nicht kaputt.
Dankeschön. Ein bisschen der Cliffhanger muss ja bestehen bleiben. Nochmal zur Erinnerung des Modus. Es gibt natürlich 5 All-Star-Starter. Die werden zu 50% von den Fans gewotet, also unter anderem von euch, wenn ihr da Bock drauf habt, zu jeweils 25% von aktuellen Spielern und von Medienvertretern. Und so kommt eben die Starting Five zustande, bestehend aus zwei Backcourt-Spielern, also zwei Guards und drei Frontcourt-Spielern. Und dann kommen wir danach zu den Reservisten. Auch da müssen zwei Guard-Spots gefüllt werden, drei Frontcourt-Spots und dann noch zwei Spots, bei denen die Position nicht entscheidend ist. Die Reservisten werden von den NBA-Coaches gewählt. So viel zum Modus und wir haben es uns jetzt zur Aufgabe gemacht, diese All-Stars zu bestimmen, unsere All-Star-Picks abzugeben. Wie gesagt, Teil 1 bei Jeden Tag NBA gestern veröffentlicht. Im Osten waren wir da ziemlich im Gleichschritt unterwegs. Es gab ein paar interessante Diskussionen, weil dann doch du mal jemanden nicht als Starter hattest. Ich doch. Ich hatte jemanden als Lock, du nicht. Aber unterm Strich hatten wir dann zumindest 11 von 12 gleichen Spielern, die wir in unsere All-Star-Teams mit reingenommen haben. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt im Westen auch so sein wird. Fangen wir natürlich mit den Startern an. Hattest du, beziehungsweise ich gehe davon aus, du hattest, wie viele der 5 Starter sind für dich mehr oder weniger Locks? Also bei welchen Startern warst du dir komplett sicher, die gehören in die Starting Five?
Bei 3.
Alles klar. Bei mir sind es 2,5. Und ich bin mir sehr sicher,
ein halber Lock.
Nee, ich sag 2. Der dritte war kein Lock für mich. Da gab es schon noch Kandidaten. Gehe ich recht in der Annahme, dass die beiden Locks Luka Doncic und Nikola Jokic sind?
Das sind zwei
meiner 2. Zwei deiner 3.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, auch angesichts der Tatsache, dass wir heute ein Hard-Out haben, wir haben nicht allzu viel Zeit, die heutige Folge aufzunehmen, mach doch vielleicht einfach ganz kurz den Case für Luca, dann mache ich kurz den Case für unseren Homie Nikola und dann geht's weiter.
Ja, Luka Doncic hat ein absolutes Career-Year, was bei seinem bisherigen Niveau in seiner noch jungen NBA-Karriere auch schon was heißt. Also fast 34 Punkte pro Spiel, 9 Rebounds, fast 9 Assists. Also er legt halt fast ein 34 Punkte Triple-Double im Schnitt auf, was dabei noch unglaublich effizient passiert. 121 Offensiv-Rating, 61% True Shooting. Und er ist die Dallas Mavericks Offense dieses Jahr noch mehr als je zuvor, nachdem sie Brunson im Sommer nicht gehalten haben und im Prinzip nur Spencer Dinwiddie neben haben, der auch mal einen Ball dribbeln kann Richtung Korb und einen Pass spielen kann. Also er ist ein absolut heliozentrischer Creator, aber macht es halt auf einem unglaublich hohen Niveau. Und auch, er hatte die letzte Saison einen schweren Start, war zuerst ineffizient, die Mavs Offense war nicht so geil, das ist dieses Jahr alles anders. Letztes Jahr, vor einem Jahr, haben wir bei Jeden Tag NBA auch schon so einen ähnlichen Pot aufgenommen, also nicht du und ich, sondern ich damals mit einem anderen Kollegen. Und da war Doncic noch ein Wackelkandidat für das All-Star-Game, da haben wir ihn eigentlich nur reingenommen, weil wir gesagt haben, der wird sich schon fangen in der zweiten Halbzeit, aber bisher wären die Leistungen eigentlich nicht auf All-Star-Level. Und dieses Jahr ist halt ganz anders. Er ist ein MVP-Kandidat, vielleicht der beste Offensivspieler der Liga, zumindest Top 2 mit einem anderen Western Conference All-Star hier. Und die Mavs Offense ist 14 Punkte besser mit Luka Doncic auf dem Feld, als wenn er nicht spielt. Das ist richtig insane. Die Defense ist leicht schlechter. Das ist auch kein Zufall bei diesen Single-Season-On-Off-Court-Geschichten, Plus-Minus-Zahlen, da muss man immer ein bisschen aufpassen, die können rauschbehaftet sein, hängen stark von der Dreierquote der Gegner ab oder des eigenen Teams, solche Sachen, da kann es schnell mal ein paar Punkte hin und her gehen und er ist der Spieler, was dafür kann, aber in dem Fall würde ich sagen, beide Zahlen sind real, daher sind die Mavs auch so viel besser, wenn das auf dem Feld ist, als wenn nicht. Und deswegen ist er halt ein absoluter Lock für dieses Western Conference All-Star-Team.
Absolut. Keinerlei Widerrede, nichts hinzuzufügen. Ich komme dann zum anderen Lock. Meine erste Notiz bei Jokic war da, D-U-H, großgeschrieben. 24,7 Punkte, 10,9 Rebounds, 9,8 Assists, 69% True Shooting. Offensiv-Rating, ich weiß, du hast es auch vor dir, aber an die Hörer da draußen, haltet euch bitte kurz fest. 134, das sollte eigentlich nicht möglich sein. Irgendwie sollte man da was machen, dass man ihn irgendwie, dass er nur noch mit links spielen darf. Ich weiß es nicht, aber das ist absolut abartig. Die Nuggets, die ja dann auch noch das, also bei Luca, wenn man irgendwo ein Loch in Lukas Case finden wollen würde, dann wäre das wahrscheinlich der Teamerfolg seiner Dallas Mavericks, für den er nicht viel kann, aber die Mavericks sind ja inzwischen auch auf Platz 5 hochgerutscht im Westen. Auch der Case bröckelt langsam. Bei Jokic gäbe es den auch in keiner Welt, weil die Nuggets im Moment der First Seed im Westen sind. Die Nuggets sind 23,9 Punkte pro 100 Ballbesitze besser, wenn Jokic auf dem Feld steht. Sowohl in der Offense. 16,1, also plus 16,1 in der Offense, minus 7,9 in der Defense. Also die Defense ist auch noch deutlich besser. Da muss man natürlich in Klammern dazu sagen, das hat viel damit zu tun, dass sein Backup die DeAndre Jordan ist.
Yeah.
Aber trotzdem sind das abartige Zahlen. Jokic ist auf dem besten Weg, wieder einer der MVP-Frontrunner zu sein. Oder er ist es Stand jetzt. Vielleicht wird sogar das Narrativ der Voters-Fatigue und der drei MVPs in Folge für ihn ausgehebelt in diesem Jahr. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ja, abartige Saison, ja, die er spielt. Mit einer etwas geringeren Usage als letztes Jahr, mit deutlich mehr Assists. Ja, das ist einfach, es ist eine Freude, ihm zuzugucken, noch dazu. Also ein All-Star-Game ohne Nikola Jokic ist kein All-Star-Game, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und deswegen absolut, wie ich finde, sowas von gelockter Case, und würde mich überraschen, wenn du da jetzt widersprechen würdest.
Nein, auf gar keinen Fall. Also Doncic und Jokic sind auch die klarsten Locks. Ich hatte trotzdem noch einen dritten, du nur einen halben. Ich bin gespannt, ob es derselbe ist. Bei Jokic's MVP-Case noch ganz kurz. Also ich glaube, wenn die Nuggets Erster werden im Westen, dann könnte es schon sein, dass er Back-to-Back-to-Back MVP wird, weil auf individueller Ebene spielt er halt auch seine beste Saison. Career Highs in Assists, Offensiv-Rating und True-Shooting, auch wenn er da ja die letzten Saisons auch schon ziemlich krass unterwegs war. Bester Passer der Liga, die Nuggets sind mit ihm auf dem Feld extrem stark. Auch die Regular-Season-Defense mit ihm ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wieso ich ihn bei meinen Top-30-Rankings immer eher am hinteren Ende Top-10 habe, liegt einfach nur an der Playoff-Defense, weil ich die halt für relativ unüberwindbar halte, dass er halt früher oder später in einer der vier Serien dann da geschlagen werden kann. Dann wird es halt schwierig, einen Titel zu gewinnen. Das sieht ja Julius sehr ähnlich, wie ich aus seinen Videos weiß. Aber das ist trotzdem irgendwie noch ein mehr oder weniger kontroverser Take, wie ich jedes Mal erfahre, wenn ich das raushaue. Und ja, die Mavs haben zwar nur ein knapp positives Net-Rating als Team, aber mit Doncic auf dem Feld halt auch fast plus 6, also dass sie da nicht besser sind, liegt da daran, dass sie ziemlich sacken, wenn er nicht spielt, da kann er nichts dafür.
Ganz kurz zu Luca noch, wir haben ja kürzlich auch eine Folge mehr oder weniger über ihn und über die Mavs aufgenommen, und in der wir uns mit heliozentrischem Basketball beschäftigt haben. Da haben wir auch schon erwähnt, also wenn ihr Bock habt oder diese Folge noch nicht gehört habt, gerne da auch nochmal reinhören. Da haben wir auch solche Usage-Geschichten. Luca steht jetzt gerade bei 42,7 in der Usage, laut Clean in the Glass, was halt auch auf einem historischen Level ist. Also zum Vergleich, Russell Westbrook hat die höchste Usage in der Clean in the Glass Datenbank und damit wahrscheinlich auch in NBA History mit 45,8 aus seiner 2016er, 17er Thunder One-Man-Show MVP-Saison. Da kratzt Luca ziemlich dran. Also ja, auch das wahrscheinlich, wenn es dann in Richtung Playoffs geht, nicht ganz tragbar. Da werden die Mavs noch etwas mehr Feuerkraft drumherum brauchen, befürchte ich. Aber wie gesagt, da haben wir uns in dieser Folge ausführlich damit beschäftigt. Gerne nochmal reinhören. Wer ist denn dein dritter Lock? Ich habe eine Idee, aber vielleicht ja doch nicht. Wer ist dein dritter Lock in der Western Starting Five? Ist es Steph?
Ja.
Ja, okay, alles klar. Das ist mein Halber. Mir war dann der Case für zwei andere Spieler auf dieser Position. Auch da gehe ich davon aus, dass wir die gleichen beiden Kandidaten hinter Steph haben. Die beiden Cases waren mir gut genug, als dass ich Steph nicht als Lock bezeichnen wollte. Zumal er ja auch nur 30 Spiele absolviert hat, jetzt gerade zurückkam von einer etwas längeren Verletzung. Aber mach gerne den Case, und auch da werde ich dir, glaube ich, nicht widersprechen. Steph Curry als Starter im Westen.
Ja, also das Einzige, was dagegen spricht, ist eigentlich, dass er nur 30 Spiele gemacht hat, und ein Spieler, der hier noch in Frage kommt, also nur einer von denen, die hier noch in Frage kommen, hat signifikant mehr Spiele gemacht als Steph, und das ist Morant mit 36, und wegen 6 Spielen wollte ich echt nicht rummachen, wenn Steph aus meiner Sicht einfach immer noch der deutlich bessere Spieler als Ja Morant ist. Sorry, also er ist einfach offensiv so viel besser als Morant und defensiv auch, dass das überhaupt nicht knapp ist aus meiner Sicht. 29 Punkte pro Spiel, 6 Assists, gewohnt effizient, auch wenn es keine Career-Highs sind, aber Stephs Career-Highs sind halt auch absolut insane. 123 Offensiv-Rating hat er diese Saison, 66% True-Shooting, immer noch der beste Shooter all-time, und ja, ist absolut zuständig für die Offense der Warriors, also dass die halt irgendwie funktioniert, diese Outside-In-Offense. Also Steph hat bis zu seiner Verletzung eigentlich da weitergemacht, wo er die letzten Playoffs aufgehört hat, und das ist für mich absolut All-Star-Starter würdig. Man kann jetzt natürlich sagen, die Warriors sind nicht so toll diese Saison, plus 0,6er Net-Rating, also man macht nur knapp mehr Punkte als die Gegner scoren in dieser Saison bisher. Ja, aber wenn Curry drauf ist, ist man halt sehr gut. Plus 7. Die Offense ist 9 Punkte besser. Die Defense ist über 3 Punkte besser. Also auch hier, die Warriors sacken einfach, wenn Curry nicht spielt oder wenn die anderen Starter nicht spielen, auch ehrlich gesagt. Und mit ihm auf dem Feld sind sie halt gewohnt, gut. Und was passiert, wenn er nicht spielt, da kann er nicht so schrecklich viel führen. Deswegen wollte ich ihn dafür auch in keinster Weise abstrafen. Deswegen, ich kann es verstehen, wenn man jetzt sagt, ich habe lieber einen drin, der ein paar mehr Spiele gemacht hat oder der in einem Team steht, das Stand jetzt besser ist. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht kann Steph für beides nicht wirklich was Individuelles oder der Beste von allen Kandidaten, die hier verbleiben. Deswegen für mich war es klar, deswegen ist er ein Lock als Starter.
Ja, geht mir ähnlich. Wie gesagt, sehr nah dran für mich, ein Lock zu sein. Ja Morant natürlich auch einer der Leute, die da next up wären sozusagen, aber auch der hat ein paar Spiele verpasst. Der steht jetzt bei 36. Die Diskrepanz war mir also nicht groß genug. Hast du, weil du jetzt gerade gesagt hast, Morant war der Einzige, der für dich in Frage kam, hast du nicht über Shea nachgedacht für diesen Spot?
Nee, Shea ist für mich. Nee, Shea ist für mich auch kein Lock, weil es ist halt so ein bisschen wie im Osten haben wir bei Halliburton drüber gesprochen. Er ist nur ganz knapp über der Linie, die ich da ziehe, gekommen, dass es halt irgendwie Winning Basketball sein muss, was man da spielt. Und er kann überhaupt nichts dafür, dass er keinen guten Supporting Cast hat. Aber es macht für mich halt doch noch einen Unterschied, ob man in einem Team spielt, das dominiert aufgrund der eigenen Leistungen, oder ob man in einem Team spielt, das gerade so ungefähr ausgeglichenen Basketball spielt. Also ich kann es spoilern, ich habe Shea als All-Star drin, aber nicht als Lock und auch nicht als Kandidaten, als Starter. Das ist für mich einfach eine zu große Diskrepanz zwischen man spielt und das Team spielt auf Contender-Niveau und man spielt auf 500-Basketball-Niveau. Morant war nicht der einzige Kandidat, das war nur der einzige, der deutlich mehr Spiele als Curry hat. Okay. Ich habe tatsächlich, kann ich ja schon verraten, noch über Damian Lillard und Devin Booker nachgedacht, aber die haben halt beide auch 31 respektive 29 Spiele nur gemacht und ich halte halt Steph für den deutlich besseren Spieler als beide und deswegen hatten die im Endeffekt auch keinen echten Case, um zu starten.
Okay, alles klar. Ja, über Dame und Booker werden wir nachher noch sprechen. Die sind natürlich auch bei mir im Kandidatenkreis oder sind sie sogar drin. Wir werden es erfahren. Ich habe aber schon eingehend über Shea nachgedacht für diesen Spot. Und deswegen sage ich es auch, weil Shea hat 40 Spiele absolviert. Das wäre dann tatsächlich eine Diskrepanz von 10 Spielen gewesen, die zumindest am Rande zum Faktor wurde. Ich habe mich dann ja letztendlich auch für Steph entschieden und ich habe aber Shea und auch Morant als All-Star-Locks zumindest drin. Also das hat mir einfach auf einem individuellen Level, ich verstehe deinen Case völlig und ich finde es auch absolut vertretbar, dass du ihn nicht als Lock hast, aber mit einem, also 30,7 Punkte, knapp 5 Rebounds und Assists jeweils, 62% True Shooting, 122er Offensiv-Rating. Du hast ja neulich bei dir im Podcast, der allerdings nur für Supporter zu hören war, deswegen an der Stelle Werbung in Jonathans Sache, aus tiefstem Herzen, wenn ihr Lust habt, jeden Tag NBA und Jonathan zu supporten, macht das unbedingt. Das haben wir auch nicht vorher irgendwie abgesprochen. Das war keine Bedingung von ihm, hier reinzukommen, wenn ich das sage. Sondern das kommt wirklich von Herzen. Absolutes Muss, meiner Meinung nach, in der deutschsprachigen NBA-Bubble.
Danke, Mann.
Wo hast du da Shea in deinem Top-30-Ranking-Update gehabt?
Ich hatte ihn in der Top 15. Ich kann jetzt gerade nicht mehr versprechen, ob ich den, also auch so als Borderline-Top-10-Kandidat, okay. Aber das passiert ja ein bisschen mehr in einem Vakuum.
Ja.
Und ja, da ist viel Projektion mit dabei. Und bei Shea ist es halt, wie gesagt, ähnlich wie bei Halliburton, nur dass Shea letzte Saison besser war schon als Halliburton, aber halt auch bei einem miesen Team. Also es sind ja Nuancen hier. Also wir haben ja so ein hohes Level, das haben wir jetzt in der letzten Folge bei mir, bei den Eastern Conference All-Stars, noch mehr betont, als jetzt hier nochmal dasselbe zu wiederholen. Aber es gibt halt gerade über 50 Spieler, die über 20 Punkte pro Spiel machen. Es ist einfach so eine breite Spitze auch, dass es so viele Kandidaten gibt, dass selbst ein Spieler wie Shea, der halt irgendwie 30-5-5 raushaut und dabei effizient ist, dass der hier kein automatischer All-Star-Starter ist oder für mich halt nicht unbedingt ein Lock, weil es halt einfach so viele Kandidaten gibt, die es irgendwie verdient hätten und ich dann halt im Zweifel, wenn die Leistung irgendwie vergleichbar ist, ich mich dann halt doch eher für den Spieler entscheide, der in einem Winning-Team diese Leistung bringt. Auch wenn ich das Shea auf der anderen Seite gar nicht zu sehr negativ anlasten möchte und deswegen habe ich ihn ja auch als All-Star drin, genauso wie ich Halliburton auch als All-Star drin habe, aber halt nicht als Starter, da war mir Steph dann halt doch noch zu weit von weg und Luka Doncic auch. Deswegen habe ich ihn nur als Reservist und habe ihn als Starter, wie gesagt, auch nicht so wirklich in Betracht gezogen. Auch wenn es auf individuelle krass ist, was er hier in der ersten Saisonhälfte gebracht hat, gar keine Frage. Sehr krass.
Nee, also verstehe ich absolut. Wie gesagt, ich habe mich ja letztendlich auch für Steph entschieden. Damit ist ja auch in gewisser Weise schon gespoilert, wer meine beiden Reservisten-Guards sind, nämlich Shea und Morant. Also da sind schon mal zwei dieser Spots blockiert. Da kommen wir dann aber später zu. Vorher sprechen wir über den Frontcourt in der Starting Five. Jokic bei uns beiden ein Lock.
Ja.
Ich bin sehr gespannt, für wen du dich jetzt bei den anderen beiden Spots entschieden hast. Mit wem möchtest du anfangen?
Ja, also wer aufgepasst hat, weiß, dass es jetzt beides keine Locks sind. Also ich lasse da auch mit mir reden, aber ich hatte sie, also keine Locks als Starter, aber ich habe sie als Locks als All-Stars. Also für mich sind LeBron James und Zion Williamson auf jeden Fall All-Stars diese Saison und halt für mich auch die beiden besten verbleibenden Frontcourt-Spielern vor den anderen Kandidaten.
Okay, alles klar. Bei LeBron sind wir uns einig, den habe ich auch in der, also logischerweise auch als Lock, genauso wie den anderen Frontcourt-Spieler, den ich hier in der Starting Five habe, der nicht Zion Williamson heißt. Da bin ich gespannt. Mach gerne mal den Case für Zion. Spoiler Alert, ich habe ihn auch drin im All-Star-Team. Zuerst nicht als Lock tatsächlich, aber im Prozess der Recherche habe ich mich dann dafür entschieden, ihn zu meinem 9. Lock zu machen. Wie viele Locks hast du denn generell? Haben wir das schon gesagt? Ich glaube nicht.
8.
Du hast 8, okay. Ich habe 9, hatte zuerst 8 und Zion wurde dann eben der.
Nein, stimmt gar nicht, ich habe 10. Sorry.
Ich habe 10 sogar, okay.
Ja, ja. Nur 2 Spiele, die kein Lock sind. Und einer davon war schon SGA, wo man auch, ja, es ist wie gesagt, ist aufgrund krass der Konkurrenz, nur ist er kein Lock, weil eigentlich sollte er auch ein Lock sein als All-Star. Ja, Zions Case. Also auch er hat ein absolutes Comeback hier, nachdem er letztes Jahr ja gar nicht gespielt hat. Und spielt eigentlich auf dem Niveau, was ich mir erhofft hatte, hat sich auch defensiv weiterentwickelt, wird mehr als Playmaker eingesetzt als vorher in seiner Karriere, jetzt auch unter Willie Green endlich, macht 26 Punkte pro Spiel, 7 Rebounds, fast 5 Assists, 121 Offensivrating, 65% True Shooting. Die Pelicans sind auch eines der Überraschungsteams, darf man nicht vergessen, und das liegt halt auch und vor allem an Zion und an seiner Offense. Er ist einfach offensiv eine absolute Macht, auf dem Weg zum Korb nicht aufzuhalten. Hat mal wieder die meisten Layup-Attempts der gesamten Liga, auch mehr als Giannis und alle anderen, auch mehr als Shea und so, alle anderen ja, Hyper-Driver dieser Liga. Und das, obwohl er auch relativ oft dankt, er nimmt halt fast keine Würfe außerhalb der Zone, kann in der Regular Season aber auch kein Mensch verteidigen. Die Offense der Pelicans mit ihm auf dem Feld ist stark und die Defense halt auch, also das ist mein All-Star-Case. Ich halte ihn halt für den besten Spieler, einfach im Vergleich mit den anderen Kandidaten. Ich bin gespannt, wen du hier an der Stelle hast. Ich will es die Namen hier noch nicht nennen.
Ich gehe mit dem Case voll mit. Das, was halt gegen ihn spricht, sind die nur 29 Spiele, die er absolviert hat. Und der Fakt, dass das ja noch mehr werden bis zum All-Star-Game. Also Stand jetzt ist er verletzt. Die erste Prognose war, dass er in, ich glaube, 3 Wochen re-evaluated werden sollte, ab dem Zeitpunkt der Verletzung.
Das ist jetzt nur noch eine Woche.
Wenn der Pod rauskommt,
weniger.
Ja, re-evaluated ist ja immer so eine Frage. Ist dann eher die vorsichtige Formulierung von Teamseite. Und gerade bei Zion mit seiner Verletzungshistorie werden die Pelicans sicherlich sehr vorsichtig sein. Ja, er wird halt bis zum All-Star-Game, also diese Diskrepanz zwischen ihm und vor allem dem Spieler, den ich drin habe, aber generell auch anderen Spielern, die ich hier noch auf der Liste habe, die wird halt größer werden. Das ist im Prinzip das einzige Gegenargument, das ich irgendwie bringen kann und auch mein Hauptgrund, warum ich ihn dann eben nicht als Starter mit drin hatte, sondern... Oh nee, wollen wir erst über LeBron sprechen? Den haben wir ja beide drin. Lass uns vielleicht.
Ich will jetzt wissen, wen du über Zion hast.
rat mal.
Markkanen.
Nein.
Sabonis.
Yes.
Okay. Ja, einer von den beiden musste es sein.
Es musste einer von den beiden sein. Ich habe bei Markkanen, das war tatsächlich eher die Frage für mich, LeBron oder Markkanen. Also da hätte ich bei Markkanen sogar einen Case gesehen. Auf Sabonis bin ich relativ schnell gekommen, ehrlich gesagt. Ich habe gerade bei Jokic, habe ich gesagt, liebe Hörer, haltet euch fest, 134er Offensivrating. Ratet mal, wer noch ein 134er Offensivrating hat. Nämlich Domantas Sabonis. 19 Punkte, 13 Rebounds, 7 Assists. 67% True Shooting, noch dazu, was jetzt natürlich in unseren Diskussionen keine so große Rolle spielt und spielen sollte, aber gerade wenn es in Richtung Fanvoting geht, die Kings auf Platz 4 im Westen, eine der positiven Überraschungen der Saison, ein Team, das einfach wahnsinnig Spaß macht, und da ist Sabonis eben der Dreh- und Angelpunkt in dieser Offensive von Coach Mike Brown, über die wir auch schon mal in einer der letzten Folgen gesprochen haben, diese Princeton-Offense, die er etabliert. Wir haben zu Beginn der Saison darüber gesprochen, dass die Kings-Offense irgendwie erstmal noch stockt und da ist noch Sand im Getriebe und so weiter. In den letzten Wochen ist es einfach jedes Mal aufs Neue eine Freude, den Kings zuzusehen. Und das hat wahnsinnig viel mit Sabonis zu tun. Und die Zahlen, diese Effizienz, diese aber auch mit den 7 Assists nach Jokic wahrscheinlich die meisten für einen Big Man. Wüsste ich jetzt nicht, wer da noch dazwischen sein sollte. Also ja, für mich kein No-Brainer-Lock. Ich habe sowohl über Markkanen nachgedacht, über Zion ehrlicherweise nicht, wie gerade dargelegt, auch wenn Zion bei mir ein Lock fürs All-Star-Team ist. Aber ich habe mich dann für Sabonis entschieden, den du aber vermutest, also er wird auch einer deiner Locks sein, nehme ich an.
Ja, ist ein Lock als Western Conference All-Star, was ich früher nie gedacht hätte. Aber er spielt einfach ein absolutes Career-Year, ist nicht von Hand zu weisen. Auch er, offensives Powerhouse, er ist der Grund, auch wenn ich über Darren Fox als All-Star-Kandidat auch noch nachgedacht habe.
Ja,
aber auch. Wenn einer von den Kings hier rein muss, dann muss es Sabonis sein. Das ist für mich ganz klar. Career High bei den Rebounds mit fast 13 Assists, hast du gerade schon genannt. 67% der Shooting. Also er ist super effizient. Ich finde es ein bisschen schade, dass er so wenig scored. Also 18,9 Punkte pro Spiel. Er stupt so ein bisschen in Schönheit, was das Scoring angeht. Ist auch nach wie vor natürlich kein Shooter und auch kein geiler Defender, aber es funktioniert in der Regular Season zumindest mal gut genug, so ähnlich wie bei Jokic. Also wir haben jetzt hier schon ungefähr 3 Vergleiche mit Jokic gezogen. Niemand ist Nikola Jokic offensiv, nicht annähernd, auch Sabonis nicht, aber es geht halt so ein bisschen in die Richtung so als Playmaking, Big, Halfcourt, Hub und ein Spieler, der als Big halt defensiv so ein bisschen seine Probleme hat. Und die Kings Offense ist halt auch unfassbar effizient mit Sabonis auf dem Feld. Fast ein 122er Offensivrating. Das ist der zweitbeste Wert der drittbeste nach Jokic und dem Spieler, den wir hier noch nicht wirklich besprochen haben, den Guard. Ja, gerade im direkten Vergleich mit Zion, die Pelicans sind halt noch besser als die Kings und defensiv viel besser. Ich hatte auch Zion für den tragbareren Defender, weil er nicht der Rim Protector sein muss, weil er halt Wings viel besser verteidigen kann als Sabonis. Das haben wir ja jahrelang gesehen, neben Turner in Indiana, dass es nicht so richtig funktioniert, dass Sabonis nicht wirklich eine defensive Position hat. Wie gesagt, in Regular Season ist es alles tragbar, ist für mich auch ein Lock als All-Star. Aber als Starter, ich finde einfach, dass Zion relativ klar der bessere Spieler als Sabonis ist. Ich würde mich in 10 von 10 Fällen für Zion statt Sabonis entscheiden. Und deswegen ist es für mich Zion geworden. Das war für mich so ein bisschen der Tiebreaker, auch wenn Sabonis stand jetzt 12 Spiele mehr hat. Ja, vielleicht sind es dann zum Ende der Saison 15 oder sowas. Wir können jetzt auch nicht ausschließen, dass Sabonis nicht mal noch ein paar Spiele ausfällt. Und solange es nicht Richtung 20 oder sowas geht, hat das für mich jetzt hier nicht gereicht als Tiebreaker. Ich kann es verstehen. Wie gesagt, Zion ist für mich kein Lock als Starter, deswegen kann ich hier auch Sabonis akzeptieren. Ich hätte auch Markkanen akzeptiert, aber für mich war es halt Zion dann ganz klar, weil für mich, wie gesagt, der etwas bessere Spieler ist noch als Sabonis.
Alles klar. Dann sind wir uns auch da ziemlich einig. Das läuft ja wie im Osten hier. Ich glaube, wenn es Diskrepanzen gibt, größerer Natur, dann wird das wahrscheinlich gegen Ende sein. Wobei auch da, ich finde, im Westen gab es weniger ernsthafte Kandidaten. Also ich hatte, das kommen wir später noch zu. Wir müssen noch über den King höchstpersönlich sprechen. LeBron James, wir haben ihn beide als Starter. Du wirst das Vergnügen haben. Mach mal bitte den Case
für LeBron James. Ich darf jetzt Julius hier als LeBron-Fanboy.
Genau, vertreten. Wenn du schon Julius vertrittst, dann auf allen Ebenen.
Ja, ich bin LeBron-James-Fan jetzt seit 20 Jahren, seit 2003. Also auch schon vorher hat man einfach unglaublich viel Hype mitbekommen. Und das war halt gerade so die Zeit, als ich angefangen habe, mich also für die NBA zu interessieren und Magazine gelesen habe. Und dann hieß es, hier, dieser 17-Jährige, der wird richtig krass. Und er ist immer noch krass. Über 20 Jahre später, der beste 38-Jährige ever. Aber das ist ja nicht der Maßstab, sondern natürlich die besten Spieler in der Western Conference gerade. Und da ist er halt auch noch ganz oben mit dabei, auch wenn er natürlich nicht mehr der Prime LeBron ist, vor allem physisch. Er ist immer noch einer der physisch imposantesten Spieler der Liga, aber halt nicht mehr so heftig wie noch vor 10 Jahren. Es reicht trotzdem noch für 29 Punkte pro Spiel, über 8 Rebounds, 7 Assists. Er ist auch nicht mehr so effizient wie früher, aber 114er Offensivrating, 58% True Shooting. Bei der katastrophalen Kaderzusammenstellung in LA, das ist auf jeden Fall nach aller Ehren wert. Ja, die Lakers sacken immer noch, auch wenn sie einen kleinen Run hatten. Negatives Netrating, negative Bilanz, Platz 13 im Westen. Müssen wir nicht weiter drüber reden. Aber mit ihm auf dem Feld sind die Lakers respektabel. Es ist einfach nur eine Katastrophe, wenn LeBron nicht spielt. Die Offense ist 5 Punkte besser mit ihm. Die Defense ist 5 Punkte besser mit ihm. Fast 6 sogar. Also die Lakers sind sehr, sehr, sehr viel besser, wenn LeBron spielt. Scoren die Gegner mit über 3 Punkten aus. Das ist deutlich besser als auch SGA zum Beispiel oder andere Spieler von schlechten Teams. Also mit LeBron sind sie echt okay. Und das hat für mich unterm Strich halt gereicht. Der Output ist da, die Effizienz reicht mir, der Teamerfolg mit ihm auf dem Feld ist zumindest mal da. Und deswegen würde ich halt auch immer noch sagen, dass LeBron der bessere Spieler als Sabonis und Markkanen ist. Also da bin ich mir halt auf jeden Fall sicherer, was LeBron ist, als jetzt nach so einer halben All-Star-Saison von Markkanen oder halt auch bei Sabonis. Aber ich verstehe den Case, wenn man jetzt irgendwie sagen will, dass Sabonis eher der Starter ist oder Markkanen eher der Starter ist, da würde ich jetzt nicht für den Krieg ziehen, aber für mich war es halt immer noch LeBron.
Ja, geht mir ähnlich. Also das, was man ihm halt so ein bisschen ankreiden muss, ist das 115er Offensivrating und die Stand jetzt unter 30% liegende Dreierquote, die halt für LeBron nicht bedeutet, dass er aufhört, sie zu nehmen, sondern gefühlt manchmal das Gegenteil. Das ist halt so dieser kleine Makel, den er gerade noch in seinem Case vielleicht hat. Aber wie gesagt, ich habe mich ja letztendlich auch für ihn als Starter entschieden. Es war dann auch keine so schwere Entscheidung. Also wie gesagt, ich habe über Markkanen nachgedacht in diesem Spot. Aber letztendlich ist LeBron halt einfach weiterhin LeBron. Aber dann lass uns doch zu Markkanen kommen. Auch für dich ein Lock dann wahrscheinlich. Wir haben ja jetzt schon mehrfach erwähnt.
Ja, im Endeffekt schon. Er ist einfach so ein krass effizienter High-Volume-Scorer, also auch gerade im Vergleich mit Sabonis zum Beispiel, macht halt fast 6 Punkte mehr, fast 25 im Schnitt, 9 Rebounds, also Career High bei den Punkten natürlich. Er ist halt nicht dieser Playmaker und also er kreiert relativ wenig für sich selber und für andere verglichen mit allen anderen All-Stars. Also der durchschnittliche Western Conference All-Star hat halt mindestens 5 Assists im Schnitt, so um den Dreh. Und bei Markkanen sind es halt gerade mal 2. Deswegen ist er für mich halt auch noch ein Level unter LeBron oder so. Aber er ist super effizient, 129 Offensivrating, 66% True Shooting, heftiger Finisher in der Zone auch. Jetzt habe ich auch dieses hässliche Wortspiel gemacht mit dem Finisher. Shooting natürlich ist am Start als 7-Footer. Ich mag die Dirk-Vergleiche nicht, weil Dirk konnte man einfach den Ball in der Midrange geben und der hat dann halt den im Korb untergebracht. Das würde ich jetzt Markkanen niemals auf diesem Level zutrauen. Die Offense der Jazz mit Markkanen auf dem Feld ist sehr, sehr gut. Fast 120er Offensivrating. Auch die Defense ist mit ihm auf dem Feld besser. Da ist er nicht mehr diese Schwachstelle, wie er es teilweise noch bei den Bulls war. Also ja, er hat einen sehr, sehr soliden All-Star-Case und deswegen ist er für mich auch ein Lock im Frontcourt.
Lauri Markkanen, der All-Star-Lock.
Unfassbar.
Wahnsinn, oder? Also, dass man das vor der Saison...
Du hattest ihn bei den Breakout-Kandidaten immerhin noch.
Ich hatte ihn bei den Breakout-Kandidaten, und zwar ganz, ganz vorne mit dabei. Aber wenn man sich überlegt, dass er ja, war er überhaupt, also gerade auch in der öffentlichen Wahrnehmung, aber zum Beispiel auch bei uns, war er überhaupt das Centerpiece dieses Trades, was das Spielermaterial angeht, ist ja im Donovan Mitchell-Trade aus Cleveland zu den Jazz verschifft worden. Und ich glaube, man konnte da locker den Case machen, dass Colin Sexton das größere Asset ist, das da in Richtung Utah wandert. Und jetzt reden wir über Lauri Markkanen als All-Star-Lock und sogar Starterkandidat. Also ja, Wahnsinn, die Entwicklung, die er genommen hat. Ich bin da insofern auf deiner Seite, dass ich auch sage, okay, bisschen, wie sagt man, Butter bei den Fische? Oh Gott. Noch ein bisschen mit Vorsicht zu
genießen. Hier langsam aufmachen.
Ja, aber Butter bei den Fische ist ja sogar, das ist ja anders, oder? Das ist ja mal hier jetzt Real Talk-mäßig. Ja doch, passt schon. Hat sich richtig angefühlt. Ich bleib dabei. Es ist einfach ein bisschen unglaublich, was er bislang leistet und dementsprechend auch noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, glaube ich. Also es wird jetzt interessant zu sehen sein in den nächsten Jahren und auch in der zweiten Saisonhälfte, ob er dieses krasse Level, vor allem was die Scoring-Effizienz angeht, halten kann. Er ist 25,5 Jahre alt, also ist jetzt auch nicht so, dass er in einem Alter ist von 21, 22, 23, wo es zu erwarten war, dass er nochmal irgendwelche großen Sprünge macht. Er geht dann jetzt schon eher in Richtung Prime, aber wenn das der Spieler ist, der er ist, in seiner Prime dann in den nächsten Jahren, dann könnte der zum Abo-All-Star werden im Westen. Das wäre natürlich ja sehr, sehr überraschend, wenn man bedenkt, wie seine Karriere bislang verlaufen ist. Also natürlich Hut ab an ihn und er hat ja auch im finnischen Nationalteam eine starke Eurobasket gespielt.
Ja, stimmt.
Konnte man da schon ein bisschen absehen, in welche Richtung das geht? Wahrscheinlich trotzdem eher nicht. Aber ja, Wahnsinn. Wir beide haben ihn als All-Star-Lock und sogar als Starterkandidat.
Ja, ich würde es erstmal auf diese Saison beschränken, weil wenn andere etablierte Superstars dieser Liga diese Saison fitter wären, dann wäre er hier nicht drin. Also dann würde er, glaube ich, rausfallen oder kann halt in Zukunft easy wieder rausfallen.
Das kann gut sein, ja.
Also ich würde es auch gerne erst noch bestätigt sehen. 66% für Shooting, 129 Offensivrating mit den 25 Punkten pro Spiel über eine gesamte Saison und dann auch nochmal über eine Saison und auch bei einem echten Winning-Team und sowas. Also so ein paar paar Bedenken habe ich schon noch, aber ich war mir jetzt hier sicher genug und die Konkurrenz im Frontcourt ist im Westen dieses Jahr halt aus genannten Gründen nicht so super hoch.
Ja, das stimmt. Das ist eine gute Überleitung zum Rest des Feldes sozusagen. Also wir haben die 5 Starter und dann eben noch, also du meintest, du hast 10 Logs. Luka, Steph, Jokic, Sabonis, LeBron, Shai ist kein Log bei dir gewesen, sondern aber Morant, Markkanen, Zion. Das heißt, 2 Logs fehlen noch bei dir, oder?
Ja, genau. Ich bin jetzt, weil ich sie in einer anderen Reihenfolge aufgeschrieben habe, nicht hundertprozentig mitgekommen.
Okay.
Aber ich habe 10 auf jeden Fall.
Du hast 10, okay.
Ja. Es fehlt jetzt noch ein Nicht-Log und 2 Logs fehlen noch, die wir noch nicht besprochen haben, glaube ich.
Okay, noch, vielleicht nochmal kurz zum Überblick. Also die 5 Starter, bei mir natürlich logischerweise alle Logs.
Ja,
dann kommen bei mir die Reservisten Shai als Log, Morant als Log, Markkanen als Log und Zion als Log, was gleichzeitig auch schon bedeutet, meine beiden Guard-Spots sind voll. 2 der 3 Frontcourt-Spots sind voll. Also ich brauche auf jeden Fall noch einen Frontcourt-Spieler. Und dann eben noch die 2 Spots, bei denen die Position egal ist. Und
Wildcard.
Für diese letzten 3 Spots hatte ich eigentlich auch mehr oder weniger nur 4 Kandidaten, über die ich ernsthaft nachgedacht habe. Und ich gehe stark davon aus, dass die Logs, die jetzt bei dir noch fehlen, dass die da in diesem Pool mit drin sind. Wen hast du denn jetzt noch als Log für die Reservisten?
Ja, wir haben ja bisher nur über einen meiner beiden Guardspots gesprochen mit Morant und das auch nur so im Vorbeigehen, warum ich ihn nicht in der Starting Five habe. Er hat natürlich auch ein Career-Year mit 27 Punkten pro Spiel, fast 6 Rebounds, das sind Career-Highs, fast 8 Assists. Seine Effizienz erholt sich gerade so ein bisschen, aber er hat immer noch das mit ziemlich großem Abstand schlechteste True-Shooting der ganzen genannten All-Stars bisher in beiden Conferences. Also unter 56%, das ist einfach unterdurchschnittlich heutzutage. Offensiv-Rating 115 ist halt auf dem Niveau von LeBron oder Giannis, wo wir das auch angekreidet haben. Und er ist halt ein viel schlechterer Defender als zum Beispiel Giannis, um das irgendwie zu kompensieren. Deswegen hat es für mich nicht als Starter gereicht, auch wenn die Grizzlies natürlich mit ihm auf dem Feld stark sind. Sie scoren die Gegner mit fast 9 Punkten aus. Sie sind auch besser, wenn er spielt, in der Offense und in der Defense. Sogar auch diese Saison, statistisch gesehen. Mein anderer Guard-Spot, da habe ich eben nicht SGA als Lock, so wie du, sondern ich habe da Dame stehen, habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Das ist für mich noch ein Log und er hat halt wieder einen heftigen Output, hat auch ein Bounceback-Year, 31 Spiele gemacht, 29 Punkte pro Spiel, fast 4 Rebounds, über 7 Assists, 123er Offensivrating, 62% True Shooting. Das ist alles ziemlich unfassbar und er wird trotzdem irgendwie selten erwähnt. Was daran liegt, dass die Blazers halt auch nicht so toll dastehen, aber immer ein besseres Net-Rating als die Warriors und wir haben Steph als Starter als die Mavs und wir haben Doncic als Starter. Natürlich besser als die Thunder und vor allem mit Dame auf dem Feld sind die halt auf einem ganz anderen Niveau. Also mit Dame scoren die Blazers die Gegner viel deutlicher aus als die Mavs mit Doncic zum Beispiel. Auch weil die Offense noch besser ist. 121er Offensiv-Rating mit Lillard auf dem Feld, das ist krank. 12 Punkte besser, als wenn er nicht spielt. Die Defense ist auch okay mit Dame auf dem Feld. Also für mich ist Dame halt auch ein Lock mit diesem Resümee. Und vor allem, wir wissen halt, was Lillard ist. So, ich habe da keine Fragezeichen. Wir kennen diesen Dude jetzt schon lang genug. Und er spielt halt wieder genauso, wie man es nach der letzten Saison nur noch hoffen konnte jetzt in seinem Alter.
Absolut. Kann ich voll mitgehen. Ich habe ihn nicht ganz als Lock, was schon auch mit den nur 31 Spielen zu tun hat, die er absolviert hat. Was halt zumindest, also im Vergleich zu Shai deutlich, der hat 40 und im Vergleich zu Morant immerhin auch 5 weniger. Also, aber es war jetzt auch kein riesiges Kriterium. Wie gesagt, ich hatte meine 9 Logs und dann 4 weitere Kandidaten und von diesen 4 war er derjenige, der dann als erstes und auch mit den wenigsten Überlegungen noch mit reingerutscht ist. Wie du sagst, Wahnsinnssaison von ihm, gerade wenn man bedenkt, wie schwer er sich getan hat in den letzten Jahren. Also nicht nur, dass er lange verletzt war letzte Saison, sondern er kam ja auch wirklich nicht gut rein, war angeschlagen lange, hat da echt gerade in der Sachen Scoring-Effizienz eingebüßt und dass er jetzt so wieder zurückkommt, ist sehr beeindruckend und ja, also für mich auch nicht ganz Lock, aber schon ein mehr oder weniger No-Brainer, ihn mit drin zu haben.
Wen hast du jetzt noch?
Ich habe noch jetzt diese 4 angesprochenen Kandidaten. Sind eben zum einen Dame, habe ich jetzt gesagt, den habe ich mit drin. Zum anderen Devin Booker, Gehe stark davon aus, der ist bei dir auch irgendwie mit dabei.
Ja, auch ein Wildcard-Spot, genauso wie SGA.
Alles klar. Paul George hat für mich einen nicht schlechten Case. Und dann natürlich die große Frage, was tun mit Anthony Davis?
Mhm. Einer, ich habe noch einen Spieler drin, den du nicht genannt hast jetzt.
Echt? Okay. Ja. Nämlich?
Verrate ich noch nicht. Lass erstmal über die Genannten sprechen, das war nicht schon genug.
Alles klar. Lass mich kurz den Case machen und auch sagen, ich habe mich letztendlich für diese letzten beiden Spots für Davis und Booker entschieden. Das heißt, Paul George war derjenige, der rausgefallen ist am Ende bei mir. Davis, das große Argument, das gegen ihn spricht, sind natürlich die 25 Spiele, die er absolviert hat. Das
hat ihn gekillt für mich, leider.
Ja gut, also das verstehe ich.
Zu wenig und ich habe auch keine Ahnung, wie viel er noch macht diese Saison.
Das ist absolut legitim normalerweise, aber sein Level, auf dem er performt hat, als Borderline-MVP-Kandidat in diesem katastrophalen Lakers-Team, wir haben bei LeBron gerade drüber gesprochen, dieses Level war für mich dann absurd genug, dass ich ausnahmsweise über diese 25 Spiele hinweg sehen konnte, gerade im Vergleich zu jemandem wie Zion, der hat auch nur 29, PG hat 30, Booker hat 29, Dame hat 31, also da war mir dann der Case für die anderen Kandidaten war mir nicht stark genug. Ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass der Spieler, den du noch hast, dass ich den irgendwie komplett vergessen habe. aber der 27,4 Punkte, 12 Rebounds, knapp 3 Assists, 130er Offensivrating, außerdem in der Defensive wahrscheinlich nicht ganz Bubble-AD-Niveau, aber zumindest wieder stark in die Richtung.
Ja.
Unfassbare Saison, die er gespielt hat. Leider halt nur 25 Spiele. Aber wie gesagt, das war dann eine Abwägung, bei der ich gesagt habe, das Level, das er gezeigt hat, war so irre, dass ich diese 25 Spiele und aufgrund fehlender Konkurrenz im Sinne von, dass jetzt zum Beispiel im Vergleich zur Eastern Conference, gab es einfach weniger Spieler, die für mich einen richtig guten Case hatten. Und deswegen habe ich mich für Davis entschieden. Ich habe mich auch für Booker entschieden und eben gegen Paul George. Aber du hast Davis nicht mit drin.
Nee, also alle, die noch so um die 30 Spiele jetzt haben, habe ich jetzt ja noch mit rein, weil die haben jetzt halt so 10, 15 Spiele bisher verpasst. Bei Davis ist halt schon eher 20 jetzt. Und ich habe bei ihm einfach die mit Abstand größten Bedenken, dass da noch einige dazukommen werden. Also keine Ahnung, wann er zurückkommt, wie er zurückkommt. Und ich bin mir halt auch sehr sicher, dass der, selbst wenn er dann zurückkommt, nochmal wegen irgendwas ausfallen wird. Das ist einfach, wer Anthony Davis, ich finde es ja ein bisschen gehässig, aber irgendwie ist der Spitzname auch zu gut gewesen ist die letzten Jahre. Ja, seine Statline ist krank, seine Defense extrem gut. Die Offense der Lakers sackt aber leider auch mit ihm auf dem Feld. Also selbst die der Thunder mit SGA auf dem Feld ist besser. Oder auch wenn LeBron bei den Lakers auf dem Feld steht, ist deutlich besser, als wenn AD mit dem Lakers auf dem Feld steht. Das ist alles kein so tolles Zeichen. Also unterm Strich war mir der Case dann halt knapp, sehr knapp zu schwach. Es tut mir leid, ich mag AD, ich mag seinen Spielertyp. Seine Leistungen sind krass, wenn er auf dem Feld ist, aber es ist mir dann im Endeffekt doch bisschen zu wenig. Klar, kann blöd aussehen am Ende der Saison, falls er zurückkommt und kein Spiel mehr verpasst oder am Ende dann halt, weiß nicht, wie gesagt, er hat schon fast 20 verpasst, wenn er 60 Spiele gemacht hat am Ende vielleicht. Und auf dem Niveau könnte es blöd aussehen dann oder wenn die Lakers noch irgendwie in die Playoffs kommen und der dann da noch irgendwie was abreißt oder ein Play-In oder so, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich werde es eher nicht bereuen, AD jetzt hier nicht mit reingenommen zu haben. Ich könnte mir sogar bei einem anderen Spieler noch eher vorstellen, dass es am Ende richtig blöd aussieht und zwar bei Kawhi Leonard, der jetzt gerade eigentlich gar keinen All-Star-Case hat. Der hat nur 21 Spiele gemacht und nur 19 Punkte pro Spiel, 6 Rebounds, 4 Assists. Das ist alles extrem viel niedriger als sonst in seinen bisherigen Prime-Jahren. Aber der Impact ist auf jeden Fall da, wenn er spielt, auch wenn er nicht den Output hat. Und ich kann mir halt vorstellen, dass er zwar am Ende der Regular Season nicht unbedingt mehr gespielt haben wird als AD, ihm fehlen ja sogar jetzt noch 4 Spiele. Aber ich kann mir halt nach wie vor vorstellen, dass Kawhi Leonard in den Playoffs dann am Start ist und auftritt und dass es dann blöd aussehen könnte, wenn die Clippers irgendwie die Finals marschieren und dann war der nicht mal All-Star. Und Paul George auch nicht, klar. Den habe ich auch nicht drin. Also das könnte auch nicht witzig aussehen am Ende der Saison.
Das stimmt natürlich.
Ja, Paul George ist mir einfach zu ineffizient, leider wieder. Das liegt auch daran, dass Kawhi Leonard so viele Spiele verpasst und dass die Clippers allgemein offensiv ziemlich sacken und dann Paul Georges Rolle viel zu groß ist und dass die Point Guards sacken und ihn der Playmaking nicht entlasten können. Er legt 24, 6 und 5 auf, aber halt 111 Offensivrating ist halt einfach so weit unterdurchschnittlich mittlerweile und auch nochmal schlechter als die ganzen anderen, die da nur durchschnittlich sind. Wir haben es jetzt genannt, Morant, Giannis, LeBron.
Ja.
Das ist mir einfach zu schlecht dann, sorry.
Und die Clippers Offense ist halt selbst mit, also die ist zwar 8 Punkte besser mit ihm, aber halt trotzdem noch 114,8.
Ja,
also
ja.
Natürlich schadet ihm das, dass die Clippers Offense eigentlich, also von vorne bis hinten grausam ist, aber er schafft es halt nicht, als ein Superstar-Spieler, als ein All-Star-Level-Spieler, der er ja, als den man ihn ja eigentlich sehen sollte, ist es für mich halt auch immer ein Argument, schafft er es, sein Team in seinen On-Court-Minuten wenigstens auf ein gutes offensives Level zu heben? Und das schafft er halt gerade im Vergleich zu anderen Kandidaten, du hast es gerade gesagt, schafft er halt leider nicht so sehr. Und ja, 111 Offensiv-Rating ist schon, das ist schon übel für jemanden, der einen All-Star-Case hat. Deswegen auch am Ende ist auch er bei mir derjenige gewesen, der rausgefallen ist.
Ja.
Hast du Booker mit noch drin?
Ja, wie gesagt, Wildcard-Spot okay. Neben SGA. Ja, ich habe es vorhin mal erwähnt, dass es einen Spieler gibt, dessen Offense, Team-Offense mit dem Spieler auf dem Feld direkt hinter Nikola Jokic kommt. Und das ist halt Devin Booker mit den Phoenix Suns. 122 Offensiv-Rating, wenn Devin Booker spielt. Und wenn er nicht spielt, dann sagen die brutalst. Die sind 15 Punkte besser offensiv, wenn Devin Booker spielt. Das ist kein Zufall. Das ist auch der zweitbeste Wert. Hinter Jokic ist ein guter Scorer. 27 Punkte sind Career High, 5 Rebounds, über 5 Assists, 118 Offensiv-Rating ist auch ein Career High. Also er hatte echt ein starkes Jahr, kam nochmal verbessert zurück. Besserer Mix aus Drives und Pull-Up-Shooting und Playmaking als noch letzte Saison. Er ist auch ein solider Defender, also besser als Morant, besser als Lillard, auch besser als Curry, weil er da körperlich noch ein bisschen mehr dagegen halten kann. Aus meiner Sicht aber hat schon einige Wochen verpasst, nachdem er sich dann Weihnachten wieder verletzt hat am Oberschenkel. Deswegen die 30 Spiele noch nicht geknackt, sonst hätte ich ihn vielleicht auch über Lillard oder so geschoben. Wobei man auch sagen muss, dass Lillards statistischer Case sogar noch ein bisschen besser ist als der von Booker Stand jetzt, weil die Offense ist individuell und auf Teamebene sehr vergleichbar. Und defensiv ist Booker zwar besser, dafür hat Lillard ein bisschen höheren Output. Ja, aber er war für mich im Endeffekt mein 10. und letzter Lock.
Ja, ich habe ihn auch mit drin. Du hast gerade angesprochen, 122er Offensivrating in den Lineups mit ihm. Hast du auch nachgeguckt, wie das ohne Chris Paul aussieht?
Nee, aber Chris Paul ist diese Saison kein besonders positiver Faktor, was das angeht.
Und genau, da sind wir bei 122,9, was ich schon besser beeindruckend finde. Genau, sogar besser. Also das, Paul hat ja einige Spiele verpasst und auch wenn er gespielt hat, noch nicht auf dem Level, das man sich von ihm wünschen würde.
Nee.
Und auch wenn die Suns gerade sehr, ja, sich sehr schwer tun und die Standings runtergeputzelt sind, Devin Booker hat dieses Team halt offensiv selbst ohne den Hauptspielmacher ja eigentlich neben ihm auf einem super Level gehalten und das ist ihm sehr, sehr hoch anzurechnen. Und ja, ich gehe voll mit. Bei mir hat es nicht ganz zum Lock gereicht.
Also das hilft seinem Case ja sogar noch, dass sie gerade so abkacken ohne ihn.
Ja, genau. Ich habe ihn auch mit drin und wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe, du hast Davis nicht mit drin. Das heißt, bei dir fehlt also noch ein Frontcourt-Spieler.
Ja, genau. Und das ist jetzt vielleicht eine Überraschung, also vor allem für dich, weil du hast ihn noch gar nicht genannt heute. Aber er war letztes Jahr auch All-Star und spielt sogar ein bisschen besser. Also sowohl individuell, als auch wenn er auf dem Feld ist. Und das ist Draymond Green.
Über den habe ich nur sehr, sehr kurz nachgedacht.
Er bekommt Zero All-Star-Buzz und das ist so ein bisschen der, wie bei DeMar DeRozan im Osten. Letztes Jahr haben die Bulls halt Hype bekommen, weil die auf 1 waren im Osten. DeRozan spielt genau dieselbe Saison, nur dass die Bulls halt schlechter sind, weil Ball nicht spielt und Levine verletzt ist und so weiter. Und bei den Warriors ist es eigentlich ähnlich. Die haben halt so viele Vets verloren, dass die Bank-Lineups die ganze Zeit abkacken mit Green auf dem Feld und auch mit Curry auf dem Feld. Sind die annähernd so gut wie letzte Saison? Da kann Green herzlich wenig für. Die Defense ist mit Draymond Green auf dem Feld fast 11 Punkte besser. 11 Punkte. Und die Offense auch über 6 Punkte besser. Das heißt, die Warriors sind 17 Punkte besser, wenn Draymond Green spielt. Das ist kein Zufall. Er ist offensiv als Passer extrem wichtig, der dann da halt Curry und jetzt ja auch wieder Clay und Poole und so bedient, wenn sie um die Screens curlen, in Transition pusht und halt auch bestrafen kann, wenn mal zwei Defender auf Curry gehen, dann kann der schon auch noch selber finishen, er trifft seine Freiwürfe besser als letzte Saison, er trifft seine Dreier wenigstens ein bisschen besser als letzte Saison, ist okay, effizient, er macht nur 8 Punkte pro Spiel, ja, 7 Assists, 7 Rebounds, also kein toller statistischer Case, aber ist immer noch einer der besten Defender der Liga, gar keine Frage. Und hat den Impact und diese 17 Punkte besser mit ihm auf dem Feld ist halt der zweitbeste Wert nach Nikola Jokic und keine Sau redet drüber, dass die Warriors mit Green auf dem Feld sehr, sehr gut sind nach wie vor. Also +7, auch besser als wenn Curry auf dem Feld ist. Das ist knapp, aber es ist so. Und bei Curry sagen wir, ja gut, den können wir natürlich trotzdem zum Starter machen. Krasser Typ. Und bei Green tun wir so, als ob er auf einmal viel schlechter wäre als andere Jahre, in denen er All-Star wurde. Und ich finde die Konkurrenz, wie gesagt, nicht so geil. Also Leonard ist raus. Davis, wie gesagt, macht mir zu wenig Spiele. Paul George ist mir offensiv zu schlecht. Und da, also Wiggins war letztes Jahr Starter. Ich hoffe, es passiert nicht wieder, weil dann wird Draymond wahrscheinlich kein All-Star. Ich glaube nicht, dass die Warriors 3 kriegen, aber ich finde Draymond halt immer noch viel wichtiger als Andrew Wiggins für die Warriors. Und sonst, wer soll es denn sonst werden da im Frontcourt? Ich weiß nicht.
Nee, finde ich sehr nice, dass du hier einen Spieler anbringst, über den ich mir gar nicht so groß Gedanken gemacht habe. Aber, also...
Bisschen Liebe für Defense auch.
Ne? Bisschen Liebe für Defense, so ist es. wenn ich mich dazu entschlossen hätte, so wie du, dass ich AD rauskick wegen den Spielen. Und wie gesagt, das war eine sehr ernsthafte Überlegung, die ich hatte. Dann hätte ich mich ja auch dementsprechend auf die Suche nach einem weiteren Frontcourt-Spieler machen müssen, weil Paul George ist als Guard gelistet, meine ich, oder? Hast du das
im Kopf? Nee, ich habe gerade nochmal geschaut, Frontcourt. Warum auch immer. Also brutaler. Machst du natürlich wieder genauso wie im Osten mit Brown und Tatum und DeRozan und so. Aber ja, er ist dieses Jahr im Frontcourt, er war aber auch schon im Backcourt.
Okay. Bei mir war es halt wirklich der Gedankenprozess. Ich habe meine Kandidaten runtergeschrieben, bin da tief reingegangen. Und wie gesagt, ich hatte dann nach den neuen Locks eben sowieso nur noch 3 Spots. Und da waren das dann eben, also Davis, Dame, Booker, George. Das waren dann so die 4 großen Kandidaten. Und dann ja, war es mehr oder weniger, okay, ich habe sowieso schon einen zu viel. Wen kicke ich davon? Und so wirklich intensiv auf die Suche nach weiteren habe ich mich dann gar nicht mehr gemacht, ehrlich gesagt. Aber guter Case. Wie gesagt, hätte ich mich dafür entschieden, Davis rauszukicken, hätte ich mir natürlich Paul George dann nochmal genauer angeschaut und wahrscheinlich hätte ich dann PG mit reingeschoben. Aber ich sehe den Case für Draymond auf jeden Fall. Warum nicht? Andere Spieler, die Athletic hatte Aaron Gordon mit drin. Den Case sehe ich schon irgendwo ein kleines bisschen, aber halte ich dann doch für sehr weit hergeholt.
Ja.
Halt. Und ansonsten, Jeremy Grant ist so ein Name, der noch rumschwirrt, weil er ja, zugegebenermaßen bei den Blazers wirklich eine gute Saison spielt. Ja, aber sonst, wie du sagst, ich finde halt, der Abfall ab einem gewissen Punkt bei den All-Star-Kandidaten im Westen ist halt gerade im Vergleich zum Osten sehr krass. Und hast du noch irgendwelche anderen Spieler, über die du zumindest mal kurz nachgedacht hast?
Ja, ich kann noch 2, 3 Namen raushauen.
De'Aaron Fox haben wir vorher erwähnt.
Genau, das ist Paul George ist mein Next Man Up im Frontcourt. Und dann De'Aaron Fox ist mein Next Man Up im Backcourt.
Ja.
Sollte da irgendjemand ausfallen. Fox auch ein absolutes Career Year. Spielt endlich so, wie wir uns das immer gewünscht hatten für die Kings. 24 Punkte pro Spiel, 6 Rebounds, 4,5 Assists. Für mich ist der Bonus aber wie gesagt der wichtigere und bessere Sacramento King. Und deswegen ist es er dann geworden.
Ja.
Aber Fox endlich effizient. 117 Offensivrating, 60% True Shooting. Er hat auf jeden Fall großen Anteil am Erfolg der Sacramento Kings. Und deswegen hätte er es dann hier als nächster Guard verdient. Dann habe ich, wie gesagt, AD und Kawhi in diesem Tier, auch wenn die nochmal unterschiedliche Cases haben, weil AD halt krassen statistischen Case natürlich hat. Wenn er spielt, dann hat Kawhi nicht. Und dann habe ich mir noch Desmond Bane aufgeschrieben, der leider erst 23 Spiele gemacht hat, aber auch auf dem All-Star-Niveau spielt. Mhm. Aber das ist dann halt also nochmal 2 Spiele weniger als AD. Ist leider keine Chance stand jetzt. Fast 20 Spiele schon verpasst. Oder so ungefähr 20. Andrew Wiggins, wie gesagt, ja, Career Highs in der Effizienz tatsächlich. Aber ich fand es letztes Jahr schon überzogen, dass er Starter wurde und auch ehrlich gesagt, dass er überhaupt All-Star wurde. Hat es dann in den Playoffs wenigstens so ein bisschen verifiziert. Aber ja, er ist halt auch so auf diesem Aaron Gordon-Level. Also das ist mir dann halt doch zu abhängig vom Team-Kontext. Und das ist Draymond Green natürlich auch, aber der hat aus meiner Sicht einfach nochmal einen größeren Impact als jetzt ein Wiggins oder auch Aaron Gordon. Wenn man Richtung Draymond gehen will und Defense belohnen will, kann man auch über Jaren Jackson Jr. nachdenken. Der hat aber auch erst 27 Spiele und ist mir dann offensiv, also auch sehr abhängig einfach. Fällt da auch stark ab im Vergleich mit anderen All-Star-Kandidaten. Defensiv, ja, ist er halt noch nicht ganz so bewiesen wie Draymond jetzt, auch wenn er da diese Saison bisher in den 27 Spielen einen ganz, ganz heftigen Impact hat und auch Defensive Player of the Year-Konversation irgendwie mit reingehört. Gar keine Frage. Die Grizzlies Defense ist 8 Punkte besser, wenn Triple J spielt. 104er Defensive Rating. Das ist krank. Und dann habe ich noch über ein paar Guards nachgedacht, die mir aber allesamt viel zu ineffizient sind. Clay, Anthony Edwards, CJ McCollum. die sind alle weit unterdurchschnittlich effizient im True-Shooting und im Offensiv-Rating. Kann noch besser werden in der zweiten Saisonhälfte, aber ich bin mir überhaupt nicht sicher. Clay ist relativ alt, Ant noch irgendwie zu jung. McCollum war noch nicht so ganz auf All-Star-Niveau über eine ganze Saison. Also die hatten dann im Endeffekt auch kein Kessel. Es ist auf jeden Fall nicht annähernd so eng wie im Osten, wo ich irgendwie noch so 8 Kandidaten hatte, nachdem wir fertig waren. Und hier habe ich halt noch so 2 mit PG und Fox und dann halt mit Davis, Leonard, Bane nochmal so ein paar halbe. Wiggins, Gordon, Triple J, das ist schon deutlich dünner als im Osten.
Absolut. Davon könnt ihr euch höchstpersönlich überzeugen, indem ihr, wie gesagt, in die Jeden Tag NBA-Folge, die am gestrigen Mittwoch rausgekommen ist, wenn ihr diese Folge direkt am Donnerstag hört, hört da rein. Das, wie gesagt, das ist, glaube ich, rein vom Kandidatenpool her deutlich spannender gewesen. Aber jetzt letztendlich, lass uns mal den Strich ziehen, sind wir trotzdem wieder bei 11 von 12 gleichen Spielern gelandet, richtig? Du hast Davis raus und dafür Green drin.
Ja.
Aber ansonsten haben wir wieder 11 von 12.
Ja, unfassbar. Stimmt.
Ja. Naja, ist doch dann irgendwo vielleicht auch eine Form der Bestätigung, dass du der richtige Kandidat für die Urlaubsvertretung warst. Lass uns mit Blick auf die Uhr, weil wir jetzt gleich dann Schluss machen müssen für heute, lass uns zum Ende kommen, und zwar in Form der Trivia-Question, die wir in unserem schönen, kleinen, aber feinen Podcast jede Woche stellen. Ich habe dir eine mitgebracht und spekuliere dabei darauf, dass du dir nicht zufällig die Athletic NBA Show Saturday Slam and Jam Folge der vergangenen Woche angehört hast.
Nee.
Ich habe nämlich die Trivia Question ganz frech geklaut daher und muss auch ehrlich zugeben, es wird gleich Sinn ergeben, wenn ich die Frage stelle, um die wirklich bis ins Detail zu verifizieren und Bescheid zu wissen, hätte ich alle 30 Teams sehr eingehend durchgehen müssen. Ehrlicherweise hatte ich die Zeit dafür nicht, aber wenn du jetzt gleich losrätst, dann kann ich parallel hier ein bisschen reinklicken. Wie gesagt, macht jetzt gleich Sinn. Die Frage ist die folgende. Es gibt Stand jetzt in der Liga 2 Teams, die jeweils 4 ehemalige Top-5-Picks in ihrem Roster haben. Und ich würde dich gerne raten lassen, oder vielleicht weißt du auch zufällig eins davon, welches diese beiden Teams sind. Jeweils 4 Spieler, die in ihrem jeweiligen Draft-Jahrgang in den Top 5 gedraftet wurden.
Also wissen tue ich es nicht. Wir sind sofort die Orlando Magic im Kopf geschossen. Die haben Banchero, Suggs, Bamba war 5. oder 6. Pick. Wer ist der 4. Spieler dann? Fultz. Die Magic sind 1. Oder?
Die Magic sind nicht dabei. Ich erinnere mich aber, wie gesagt, auch an diese Folge. Also natürlich Banchero, Fultz und Suggs, aber ich meine, Mo Bamba war dann, ich glaube, 6. Pick.
Der 6. Scheiße.
Das meinte ich damit. Ich gucke jetzt parallel nach. Genau. 6. Pick 2018. Also die Magic sehr knapp nicht dabei, aber das good guess. Wendell Carter war auch relativ hoch, oder?
Ja,
Wendell Carter war 7. Pick.
Ja. Also die Magic haben auf jeden Fall einige hohe Picks, aber dann sind die raus. Die Nets kommen wieder in den Kopf mit KD, Kyrie, Simmons. Wer ist jetzt der 4?
Nee, bevor du dir weiter den Kopf zerbrichst, keiner.
Nee, ja.
Aber auch das natürlich ein good guess. Da sind halt, es ist total schwierig, jetzt zum Beispiel Patty Mills. Auf den ersten Blick kann ich jetzt nicht ausschließen, ob Patty Mills vielleicht irgendwie mal ein Top 5 Pick war, aber er war tatsächlich ein Second Round Pick. Das ist dann wiederum so diese Geschichte vor meiner Zeit und so weiter. Also nein, auch die Nets nicht dabei.
Okay, das sind jetzt nur 2 Teams, die mir in den Kopf geschossen sind. Ich habe noch nicht mal annähernd über alle 30 Teams nachgedacht.
Ich kann es für dich vielleicht mal so weit eingrenzen. Es sind 2 Celtics Teams im Osten.
Sind 1. Ja, jawohl. Nee, du musst noch nichts eingrenzen.
Entschuldigung,
okay. Ja, Tatum, Brown, Smart und Horford waren alle
Top 5 Picks. Nein, also Celtics stimmt.
Ach, Smart,
Tatum was? Und Brown stimmt auch. Horford
Smart
auch.
Smart war wahrscheinlich. Oder so.
Smart nicht, aber der 4. ist ehemaliger Number 1 Pick.
Ach, Blake Griffin natürlich.
Blake Griffin, genau. Smart war 6. Pick, auch knapp vorbei, 2014.
Okay, dann haben wir jetzt 1.
Dann hast du 1, genau.
Wer hat denn noch viele ehemalige Top-Picks. Die Lakers haben LeBron, AD und Westbrook. Die waren auch alle Top 5. Haben die noch einen vierten? Dwight Howard ist nicht mehr da, sonst hätten sie. Aber du hast gesagt, beide Teams sind im Osten. Obwohl ich es gar nicht hören wollte. Ist mir das gerade nicht eingefallen.
Sorry.
Alles gut, alles gut. Schwer. Die Cavs hatten mal so viele Top-Picks, aber die meisten sind nicht mehr da. Mitchell war auch kein hoher Pick. Die haben halt Mobley und Garland war auch ein Top-5-Pick. Und Okoro auch. Haben die noch einen vierten? Irgendwann nicht so hoch. Rubio. Sind es die Cavs?
Es sind die Cavs, aber der vierte ist nicht Rubio. Du hast Evan Mobley, Isaac Okoro und Darius Garland richtig genannt.
Ja, verrat's mir nicht.
Alles klar.
Der Bird war es nicht, Rubio war es nicht, Allen war es nicht. Sag's mir, mir fällt's gerade nicht ein. Ich stehe auf dem Schlauch.
Ich kann dir das Jahr dazu sagen, wenn du bist. Vielleicht kommst du da.
Ja, mach mal.
2008.
2008. Ah, Kevin Love natürlich.
Na klar. Yes, sir.
Ja, auch 88er Jahrgang.
Sehr gut. Hut ab.
Okay. Ja, war nicht einfach. Props auf
das
jeden
war,
Fall.
Das war, genau, die Frage fand ich so cool. Ich bin nach längerem Überlegen, also meine ersten Guesses waren auch die Lakers und die Magic. Ich bin dann nach längerem Überlegen auf die Celtics gekommen, aber auf die Cavs bin ich nicht gekommen. Ich hatte erstens Kevin Love auch nicht auf dem Schirm und zweitens nicht mehr im Kopf, dass Okoro so ein hoher Pick war. Der fünfte Pick, obwohl das ja nicht so lange her ist, nämlich 2020.
Das ist nicht so lange her, ja. Das war die erste jeden Tag NBA-Draft, die ich hier im Pod gecovert habe. Und da haben wir damals eine Mock-Draft gemacht und David und ich haben den, muss ich zu unserer Schande gestehen, auf 1 gedraftet, weil wir uns nicht einig werden konnten über Edwards und LaMelo.
Okay.
Und dann, wir mochten beide Okoro und natürlich enttäuscht er bisher offensiv. Und kann diesem Status nicht einmal gerecht werden, weder als First Pick in der Mock-Draft noch als fünfter Pick in der echten Draft. Aber das werde ich nicht vergessen. Ja, aber ich habe gerade einfach Kevin Love vergessen, dass der da im Roster steht. Und Rubio war dann der 6. oder 7. Pick wahrscheinlich. Auf jeden Fall vor Curry.
Ja. Ich gucke parallel mal
kurz nach. Es war Back-to-Back Johnny hoch. Flynn und Ricky Rubio Picks und dann kam Curry.
Ricky Rubio war der 5. Pick tatsächlich.
Haben sie noch mal einen?
Dann war wahrscheinlich die Frage Spieler, die bislang gespielt haben, weil zu dem Zeitpunkt hatte er noch kein Spiel absolviert. Okay, fünfter Pick 2009. Ah, krass, okay.
Fünf, ja, Top dann, 5 Picks. Okay.
Dann sowohl, also dann einmal mehr Hut ab, dann hattest du es ja trotzdem richtig, obwohl ich gesagt habe, du hattest es noch nicht richtig. Und hast mich drauf gestoßen, dass es auch noch der 5. ist. Ja, cool. Dabei würde ich sagen, das ist ein gebührender Abschluss deines Double Step Back Debüts. Mein Lieber, nochmal vielen, vielen Dank, dass du eingesprungen bist. Danke für den
jederzeit.
All-Star Talk. Wie gesagt, Teil 1 Eastern Conference bei Jonathan, bei Jeden Tag NBA im Pod drüben. Da auch gerne nochmal reinhören. Und ja, das war's für diese Woche. Nächste Woche in gewohnter Konstellation dann. Der liebe Julius ist erholt und vielleicht auch ein bisschen gebräunt zurück dann aus Los Angeles. Wird dann sicherlich hier im Pod auch ein paar Eindrücke teilen können. Er war bei den Spielen der Lakers und Clippers, so wie letztes Jahr auch wieder akkreditiert am Start, hat da sehr, sehr spannende Erfahrungen sammeln können, glaube ich. Da sprechen wir nächste Woche drüber. Und das war's für heute. Danke nochmal, Jonathan. Danke an euch da draußen für das Reinschalten. Ihr wisst Bescheid, Spotify-Bewertungen, folgt uns auf allen möglichen Plattformen, teilt unseren Podcast gerne mit NBA-verrückten Leuten in eurem Umfeld und wir hören uns nächste Woche. Danke und ciao.
Ciao.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.